Hallihallo und herzlich willkommen zu einer ultra verschnupften Folge 99. Folge 99. Hallo, Benson, können wir mal ganz kurz darüber reden, wie krass das bitte ist?
Ja, es ist total überraschend, dass sie direkt nach der 98 kommt.
Wahnsinn, oder? Also ich meine, für dich als Mathematiklehrer ist es natürlich weniger überraschend als für mich, alte Sozi-Tante, die so in den Tag lebt.
Ist doch schön. Aber jetzt los, haben wir den Zahlenraum bis 100 jetzt fast abgeschlossen. Ja.
Genau, also noch eine Folge und dann kann ich endlich auch bis 100 zählen. Es ist Wahnsinn. Deswegen, da geht es mit der Karriere dann steil bergab.
Hat nur 4 Jahre gedauert, kannst du gleich ins Lebenslauf, in den Lebenslauf schreiben, ins Resümee.
Ja, es gibt ErstklässlerInnen, die lernen das innerhalb von 3 Wochen. Ich brauche halt nochmal 4 Jahre, Mitte 30.
Aufgefrischt, aber deshalb jetzt sicher.
Genau, aber für all diejenigen, die sich wundern, was ist das hier? Wo bin ich hier reingestolpert? Ich wollte doch nur was über das Thema hören. Ihr seid gelandet bei Deep und Doof, bei Franzi und Benson, dem Podcast, in dem wir uns gegenseitig wunderschöne Fragen stellen, deren Antwort aber manchmal so komplex sein kann, dass wir zu faul sind, sie selbst zu recherchieren und deshalb einfach uns gegenseitig zur Antwort bitten. Und damit es dann am Ende nicht ganz so einseitig bleibt, gibt die jeweils andere Person nochmal einen kleinen, oh Gott, ich kann nicht reden, ich bin krank. Ein Fun Fact zum Besten. Ihr seht, wir schneiden diesen Podcast auch nicht. Also für den Fall, dass euch das jetzt stört.
Ist so. Wir werden alle Äs und Fehlinformationen und Verhaspler einfach mitgenommen.
Ja, manchmal auch 3 Minuten Stille, weil nochmal schnell was gegoogelt werden muss oder eine Frage gesucht.
Wir sind nämlich nicht nur zu faul zum selber recherchieren, wir sind auch zu faul zum Schneiden.
Exakt das. Wir haben das am Anfang mal gesagt, in letzter Zeit weniger. Wir sind sehr engagierte Dilettantinnen. Es ist super.
Das ist richtig. Engagierter Dilettantismus ist unser Motto. Ja, unser Arbeitskredo.
Groß geschrieben. Ja, ich will immer noch ein T-Shirt, dass wir das in 100 Folgen nicht geschafft haben, ein T-Shirt zu machen. Das baue ich noch.
Ja, ist ja bald, das kriegen wir schon noch irgendwie hin. Ist ja bald Weihnachten.
Mach dich gefasst. Kriegst ein T-Shirt von mir zu Weihnachten. So.
Yay.
Ey, das wird geil aussehen. Warte mal ab. So, aber was wolltest du denn heute von mir wissen? Lass uns doch noch mal ganz kurz alle abholen.
Ja, man kennt das ja vielleicht so nach so einer Fabel am Ende, die man früher als Kind gehört hat, wo man dann irgendwelche Geschichten mit Tieren und irgendwas daraus lernen sollte, gab es ja ganz am Ende ganz oft den Satz, die Moral von der Geschichte oder die Moral von der Geschichte.
Ja.
Und das wollte ich halt wissen von dir. Was ist denn zum einen die Moral von der Geschichte hier, von dieser Aktion und zum anderen, wie entstehen denn Moralvorstellungen innerhalb von Gesellschaften und Gruppen, Familien vielleicht. Ich weiß nicht, wie sehr du das eingegrenzt hast. Franzi macht so Grabbewegungen, sie hat sich wie ein Maulwurf in das Thema eingegraben und kommt jetzt gerade erst wieder raus und sieht eigentlich noch gar nichts, weil sie noch so auf dem Weg nach unten war. Ins Himmelreich, ins Erdreich dieser Recherche. Ja, genau. Ich wollte wissen, was ist die Moral von der Geschichte und wie entsteht das Ganze?
Gibt es eine universelle Moral?
Genau, gibt es eine universelle Moralvorstellung vielleicht?
Ja, genau. Ja, Darauf habe ich mich konzentriert. Aber bevor wir damit anfangen, möchte ich natürlich fragen, Benson. Ich hoffe, du hast in den Kalender geschaut. Wie waren deine letzten 2 Wochen?
Heute ist Halloween, oder?
Ja.
Wie waren meine letzten 2 Wochen? Ja, ich... Gar nicht so spektakulär, muss ich gestehen, aber ich habe diesmal vorher drüber nachgedacht. Ich habe ja unterrichtsfreie Zeit und habe aber die Zeit nicht genutzt, um jetzt irgendwie groß in den Urlaub zu fahren. Aber ich habe Freunde besucht, die Sachen zu feiern hatten, zum Beispiel. Da hat jemand seinen Abschluss fertig gemacht oder jemand hat einfach Geburtstag. Dann war ich relativ viel laufen, wollte die U7 laufen als letzte. Strecke. Muss nach der Hälfte leider tatsächlich verletzungsbedingt aufhören.
Oh nein.
Ich habe mir nämlich wahrscheinlich, ich war jetzt nicht beim Arzt, habe einfach mal die Symptome bei ChatGPT eingegeben. Nein, aber ich weiß in grob, was es ist, das hatte ich schon mal. Ich habe mir ein sogenanntes Läuferknie zugezogen.
Oh nein.
Ja, das ist aber tatsächlich einfach nur eine Überbelastung, so dass ich jetzt mal geguckt habe, was ich dagegen machen kann. Wenn ich ein bisschen ruhig mache, so ein bisschen vor allem stillhalten. Das nervt ganz schön, wenn man vorher wirklich. Also ich glaube, der Oktober war der Monat, in dem ich die längste Strecke, also nicht die längste Strecke am Stück, aber so am meisten in einem Monat gejoggt bin, glaube ich.
Ja, da weißt du ja auch, wo es herkommt, auf jeden Fall.
Da weiß ich auch, wo es herkommt, ja, genau. Das heißt, die Vorbereitung war ein bisschen zu intensiv. Das heißt, jetzt mal eine Woche ruhig machen, ein bisschen dehnen, vielleicht noch ein bisschen Kraft aufbauen und dann muss die. Habe ich schon einen neuen Termin im November.
Ja. Okay.
War ein bisschen aber schade, weil ich eigentlich den ersten Lauf mit einer Laufgruppe hatte, der ich jetzt angehöre. Da konnte ich dann leider tatsächlich nicht mitmachen, habe danach nur mit den Kaffee getrunken, was aber auch sehr nett war.
Ja, wir lernen und die Moral von dieser Geschichte ist, mit dem Sport übertreibe nicht.
Ja.
Sage ich ja auch immer. Sport ist wundervoll.
Ja, genau. Ja, ansonsten habe ich tatsächlich nicht viel gemacht. Hab mich tätowieren lassen.
Ich wollte gerade sagen, das habe ich ja schon gerade gesehen.
Ja, kennst du das? Weiß nicht. Also wahrscheinlich an Leute da draußen, ist wahrscheinlich so einfach so ein Kreislaufding, aber dass einem nach dem Tätowieren so richtig, richtig kalt ist. So richtig.
Ja, du hast wahrscheinlich auch lange, lange etwas entblößter dagelegen, oder? Und nicht lange bewegt.
Lange nicht bewegt und ich glaube, es ist auch einfach unglaublich anstrengend für den Körper und Kreislauf fährt ein Stück runter. Und das war tatsächlich tattoo-mäßig meine längste Einzelsession, die ich je hatte.
Wahnsinn, 6 Stunden hast du gesagt.
Ja, ungefähr 6 Stunden, ja.
Crazy.
Das war dolle, ja, das sage ich so. Und am Ende war es auch echt, wo ich denke, reicht
jetzt.
Reicht wirklich, wo wollte ich nicht nochmal. Genau.
Ja, das ist gut, das Problem hatte ich bis jetzt nicht.
Ja, weder als Tätowierte, als tätowiert Werdende, als auch als Tätowierende.
Ja.
Ich glaube, so eine lange Session hatten wir noch nicht.
Nee, und wenn, dann war auf jeden Fall, ja, nee.
Ja,
und wenn ich das bei mir selbst mache, dann bewege ich mich ja, das ist ganz gut da.
Das stimmt, aber es ist wahrscheinlich auch irgendwie eine krampfige Hand und tut weh.
Ja, das stimmt.
Genau, ansonsten habe ich noch eine schöne Fahrradtour gemacht. Also ich habe immer so Einzeltagessachen gemacht, so 80 Kilometer irgendwie einen Tag, das war auch ganz nett. War vielleicht auch vor dem Laufen nicht so die beste Idee. Also auch das hat wahrscheinlich dazu beigetragen, dass ich sagen muss, lief vielleicht nicht so super. Naja.
Okay.
Ja, ansonsten habe ich auch einfach in der Unterrichtsfreizeit einen Tag mal nichts getan.
Wow, das kannst du? Da bin ich ja aber schon.
Nee, bin ich total schlecht drin. Ich habe mich die ganze Zeit gefühlt, als müsste ich irgendwas tun, wenigstens irgendwie was lesen oder dann doch noch was vorbereiten oder korrigieren, was ich dann auch gemacht habe. Aber ich habe mich dann trotzdem irgendwann mal probiert, einfach auch mal auf die Couch zu setzen und sowas und was zu lesen.
Oh ja, sehr gut. Gibt's neue Empfehlungen? Hast du Dinge?
Ich weiß nicht, ob ich das schon mal empfohlen habe oder schon mal erwähnt habe, aber ich habe angefangen, hier das Buch 5 vor 1933 zu lesen. Das ist von, jetzt müsste ich den Namen nochmal suchen oder das Buch finden, das liegt aber gerade an einer anderen Stelle. Das ist von dem Gründer oder von einem der Gründer vom Zentrum für politische Schönheit. Und geht tatsächlich darum, prinzipiell darum, was passieren würde, wenn eine rechtsextremistische Partei in diesem Land an die Macht käme. Ja. Und wie man das verhindern könnte. Philipp, ja, siehst du, danke. Und wie man das verhindern könnte und long story short, wird schwierig, aber haben wir eigentlich auch schon mal gemacht. Also er gibt da so ein schönes Beispiel aus der Geschichte, was vielen tatsächlich wahrscheinlich relativ unbekannt ist, dass es tatsächlich schon mal passiert ist. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, wir hauen das mal in die Folgenbeschreibung rein.
Ja, sehr schön.
Genau.
Sehr, sehr cool.
Ja, habe ich doch mehr erzählt, als ich dachte.
Das ist wahr.
Und doch mehr passiert.
Hab
gar nicht gedacht. Wie waren denn deine letzten 2 Wochen so seit der Aufnahme?
Also meine letzten 2 Wochen, ja.
Ich wollte gerade sagen, ich habe es übrigens diesmal auch vergessen, die Folge rechtzeitig hochzuladen. Und habe sie dann erst am Dienstag, glaube ich, gemacht. Hast du gar nicht mitbekommen, war? Siehst du, hast du gar nicht.
Nee, mir fällt es überhaupt nicht auf. Ich habe so ein blindes Vertrauen in dich und weiß ja, dass begründet ist. Also wenn ich oft sage, ich mache das dann und dann du siehst, dass ich es nicht gemacht habe und mir den Arsch rettest und das Sonntag machst, da denke ich überhaupt nicht daran, dass du sowas jemals nicht machen könntest.
Ja, ich war an dem Wochenende halt irgendwie weg und habe es vorher nicht geschafft. Und dann war es halt irgendwie erst Dienstag so, naja. Sie ist ja da. Ihr habt es gehört.
Du hättest mir, wenn du mir das nicht erzählt hättest jetzt, das hätte ich nie im Leben gemerkt.
Ja, so ehrlich bin ich.
Ja, was aber auch darin liegt, ich höre mir das natürlich, also wir oder du wahrscheinlich ja auch nicht, wir hören uns das ja im Nachhinein nicht nochmal an.
Aber manchmal höre ich mir das ausschnittsweise schon nochmal an. Wenn es
Ja,
dann, also ich
ich.
habe es ja eh abonniert und wenn es dann
Ja.
im Player irgendwie landet und dann denke ich mir auch manchmal, ja, aber es ist trotzdem super weird, sich selber irgendwie sprechen,
Ja.
erklären, zu hören oder sowas.
Nee, das Einzige, was ich wirklich anhöre, ist, wenn ich die Frage vergessen habe und dann nochmal schnell, was war eigentlich die Frage? Und dann will ich dich nicht fragen, weil ich denke, nee, also das kann ich auch schon selbst rausfinden. Ich weiß ja, wo die Information ist. Ich schreibe es mir nämlich einfach nie auf und muss dann immer nochmal nachhören, weil ich denke, naja, die Information ist ja da, ich weiß, wo ich sie finde. Muss ich kein Papier verschwenden. So, aber wie waren meine 2 Wochen? Ihr hört, ich war etwas krank, aber tatsächlich diesmal richtig eine Speed-Erkältung. Es ging Montag, späten Nachmittag, Abend los, richtig verstopft, die Nase tropfte. Und heute ist Donnerstag und es geht schon wieder ganz gut, sodass ich wegfahren kann. Ich habe es dir nachgemacht, hatte auch einen kleinen schönen Fahrradunfall, habe mich so richtig gemault und fand es sehr, sehr spannend, denn ich weiß nicht, ob du das kennst oder ihr da draußen. Manchmal, wenn man weiß, jetzt gleich passiert ein Unfall, dann ist wirklich wie in diesem Film, dass gleichzeitig alles super schnell vonstatten geht, aber gleichzeitig auch richtig langsam. Das heißt, ich habe genau gesehen, okay, jetzt wird der Unfall passieren, ich habe jetzt die Möglichkeit, da drauf zu fahren, dagegen zu fahren oder noch ein Stück auszuweichen, mit dem Lenker am Poller hängen zu bleiben und mich voll vom Rad reißen zu lassen. Und
Bin
konnte mich dann tatsächlich.
there, done that.
Genau, konnte mich dann halt wirklich noch in der Situation entscheiden, okay, es ist die beste Alternative, wenn ich mich vom Lenker her, vom Poller mit dem Lenker vom Fahrrad reißen lasse. Und konnte dann auch noch denken, okay, und jetzt kommst du am besten so auf. Und das hat dann auch gut funktioniert. Ich habe mir dabei zwar so den eigenen Ellbogen völlig in die Magengrube gerammt und habe leicht am kleinen Finger eine Verletzung, habe immer noch eine richtig dicke, geschwollene Stelle am Knöchel, aber an sich ist nichts kaputt. So. Das
Glück gehabt.
passierte. Ja, das passierte. Ich habe ganz viel gelesen und ich habe einen Arbeitsvertrag unterschrieben, der mich dann ab dem 15.11. wieder zur arbeitenden Bevölkerung zählen lässt.
Hast du ja schon so geschrieben, aber auch hier nochmal offiziell, auch wahrscheinlich im Namen der ganzen Dieb und Doof-Gesellschaft, Gemeinschaft. Herzlichen Glückwunsch, willkommen zurück im geregelten Arbeitsleben.
Scheiße. Also ich freue mich ja auf das, was da kommt, aber ich muss es ganz ehrlich sagen, ne? Wenn ich das Geld nicht zum Leben bräuchte, ich würde nicht 40 Stunden die Woche arbeiten gehen. Auf gar keinen Fall.
Ja, wir können ja nochmal auch, also was heißt, wenn man das Geld nicht zum Arbeiten, zum Leben bräuchte, das ist ja leider so, dass wir das brauchen. Aber man kann ja vielleicht nochmal darauf hinweisen, man kann sich ja auch für ein Grundeinkommen bewerben.
Das stimmt,
Das
das
reicht
geht.
wahrscheinlich weder für deine noch für meine monatlichen Ausgaben,
Nö.
aber es würde es wahrscheinlich ein wenig erleichtern und man könnte sich
Ja.
vielleicht dann etwas Freizeit erlauben, indem man vielleicht den Arbeitsvertrag oder die Arbeitszeit ein wenig runterschraubt.
Ja, das stimmt. Das könnte übrigens auch ein richtig spannendes Format sein, vielleicht für eine neue, für eine neue, für ein neues Format. Oh Gott, ein spannendes Format für ein neues Format. Wow, eine spannende Idee für ein neues Format. Es gibt ja so Sozialstudien und Dinge, die rauskommen. Ne? Jetzt kommt bald raus irgendwie die Grundeinkommensstudie. Dann ist die 4-Tage-Woche-Studie, die ist gerade so, kommen die ersten frischen Ergebnisse aus Deutschland raus.
Haben wir auch eine
Vielleicht
Folge
können
zu
wir.
gemacht zur 4-Tage-Woche?
Genau, und jetzt gibt es da tatsächlich eben Studienergebnisse in Deutschland. Vielleicht können wir ja da irgendwie sowas mal machen. Auf jeden Fall, genau, das ist so ein bisschen passiert. Jetzt fahre ich ein paar Tage weg ins schöne Innsbruck nach Österreich. Aber wenn ihr das hier hört, bin ich schon wieder zurück. Ha, Zeitreisen. Genau, und das
Zeit
war's
vom
auch schon.
Podcast.
Ich hab auch ein neues Podcast-Getränk
Oh,
mitgebracht. Ich
oh,
mache mal eine
oh.
Flying-Überleitung.
Ich wollte sagen. Ich muss hier die Zeit aufschreiben
Und
diesmal. Linda
zwar.
Übergang. Ja.
Ich habe auch selbst einen wieder angesetzt, einen Kombucha, aber hier gibt es einen Kombucha Cucumber Mint. Ich bin sehr gespannt. Ich meine, wie viel ich gerade schmecke, ist immer noch so die andere Frage, aber
Musst du
es
vielleicht ein
ist
bisschen mehr
immerhin.
reinhauen. Oh, es knackt. Das ist eine
Ja, es
Dose.
ist eine Dose.
Eine Dose.
Gieße ich mir aber noch total fancy in ein Glas, damit es atmen kann oder was auch immer.
In der Zeit, wovon sie angießt, kann ich ja sehen, dass. Also, ich habe als Podcast gesagt, einfach nur einen Kaffee hier gerade, weil es ist einfach 9:30 Uhr morgens gewesen, wo wir uns treffen wollten. weil Franzi halt wirklich nicht viel Zeit hat, obwohl sie viel zu erzählen hat heute. Und ein gemeinsamer Freund von uns schafft es mir immer Bier aus verschiedenen Ländern mitzubringen, in die er reist. Ich habe letztens wieder Bier von ihm bekommen und nicht in dieser kleinen 0,33er Dose, nein. Auch nicht
Nein,
in der
nein.
0,5er Dose, nein. Sondern einfach mal so einen großen amerikanischen Tallboy in der 0,71, glaube ich. Das wirkt
Eieiei.
einfach wirklich richtig falsch. Also wenn ich diese Dose in der Hand habe, wirklich auch einfach, wirkt meine Hand einfach richtig klein. Es ist nicht so groß wie so eine hässliche Faxedose. Aber die
Boah, so
hat.
richtig Lego-Hände.
Ja, aber genau, so wirklich so eine richtige Lego-Handdose und so richtig riesig. Und ich wirke gleich. Ja. Völlig wild. Und wie ist es?
Lecker. Ich muss ja sagen, lecker. Ich mag ja Kombucha sehr gern.
Ich komme da einfach nicht ran. Ich komme da wirklich einfach nicht ran.
Ja, kann ich auch verstehen. Das ist was, wo man sich reintrinken muss, wie in so eine Mate.
Ja, aber
Du
bei der
hast eine
Mate hat
Karte.
es bei
Was
mir
hast du denn
nur.
da für Karten?
Das wollte ich auch nicht. Das ist
Benz
mir
ist
eine
ja
Karte.
hier.
Das ist gerade.
Benz
Ja.
ist ja wie so ein kleines ADS-Eichhörnchen.
Eichhörnchen. Und nicht nur, weil
Und.
er rote Haare hat. Genau, das wäre vielleicht auch noch tatsächlich eine Empfehlung. Das ist letztens an mir vorbeigeflogen. Und zwar gibt es so zwei Kartenspiele, die ich eventuell die man auch eventuell für den Unterricht mal benutzen kann oder generell mal auch für sich. Und zwar gibt es einmal die wertvollsten Fragen der Welt.
Oh, stellen
Ja,
wir mal eine. Komm, komm, zieh mal blind eine. Wir gönnen uns die paar Minuten.
was machst du, wenn du Zeit alleine verbringst?
Oh, okay, das ist schön. Warte, ich gebe die Antwort. Was mache ich? Ich lese oft. Oder manchmal laufe ich auch echt wie so ein kleiner Geist durch die Wohnung, höre einen Podcast an und tüdel hier links und rechts irgendwie was durch die Gegend.
Genau. Das sind halt
Ja.
eher so Fragen, die man sich oder
Schön.
anderen Menschen mal eventuell gestellt haben sollte. Auch so eher so persönlich wie zum Beispiel, was hast du zuletzt über dich selbst gelernt?
Oh, das wollen wir jetzt von dir hören.
Was heißt
6 Stunden
selbst?
tätowieren ist anstrengend.
Aber ich halte es durch.
Aber du hältst es durch.
Ich bin in der Lage, 6 Stunden eine Nadel in meiner Haut auszuhalten oder mehrere
Sehr
Nadeln.
gut.
Das sind ja viele.
Sehr gut. Ja.
Genau, das habe ich gelernt. Genau, und das kommt im Doppelpack mit der Frage, mit dem Kartenspiel, das wahrscheinlich wertvollste Spiel der Welt. Und da geht es nämlich darum, um verschiedene Werte. Da hast
Das
du
passt
so
ja
ein,
richtig gut.
ja, das ist eher so eine Ethik, wahrscheinlich für einen Ethikunterricht oder Philosophieunterricht oder sonst irgendwas. Da geht es dann darum, da hat man dann so kleine Karten wie, die sind so kleine Zeichnungen drauf, hier so Tradition zum Beispiel oder Gesundheit. Und dann soll die Person am Anfang halt sich
Ja,
diesen
das kenne ich.
Kartenstapel nehmen und das tatsächlich aufteilen. Also es sind, glaube ich, weiß ich gar nicht, es sind 52 Karten.
Ja.
Und du gehst sie nach und ziehst immer zwei und entscheidest eine auf dem normalen Stapel und eine auf dem Ablagestapel. Und genau, und dann. Machst du das mit den 26 nochmal, dann hast du irgendwie noch 13, dann kommt eine noch, dann ziehst du eine von den abgelegten noch dazu, das, und dann wirst du immer kleiner und am Ende hast du, glaube ich, so 8 Werte, die du halt in eine Prioritätenpyramide bringen sollst. Und das ist dann durch die Entscheidung, dadurch, dass du immer Werte gegen dich abwählen musst, beziehungsweise einen noch extra wählen kannst, könnte das deine Wertepyramide sein, also so findest du heraus, welche Werte für dich besonders wichtig sein könnten. Und da sind dann halt so verschiedenste Sachen bei Gesundheit, wie gesagt, Tradition, da sind dann aber auch so Sachen bei wie Abwechslung, Zuverlässigkeit, Humor, Bildung, Geselligkeit, also es sind auch so Eigenschaften bei. Genau, Rücksichtnahme, Empathie, Mitgefühl, bla bla bla.
Ja, sehr
Ist
gut.
ganz witzig, also es ist halt vor allem, um mal über sich selber ein bisschen was rauszufinden oder halt, genau, und das ist
Ja.
halt vielleicht auch so ein Unterrichtsding, vielleicht ein bisschen zu komplex, also vor allem, wenn du es mit der ganzen Klasse machst, aber auch da
Ja.
könnte man natürlich über gesellschaftliche Werte irgendwie
Das
dann sprechen.
stimmt.
Also man könnte natürlich das von der Einzelperson, dann könnte man das vergleichen miteinander. Warum ist dir das wichtig? Warum ist das, warum taucht das bei dir gar nicht auf?
Ja.
Und dann ist es ja auch so ein Aushandlungsprozess. Genau.
Ja,
Habe
sehr
ich von
spannend.
der,
Was für
habe ich
eine
auch,
Überleitung.
ja. Ja, was für eine Überleitung. Wollen wir direkt ins Thema starten?
Ja, dachte ich kurz. Oder wolltest du noch was? Entschuldigung, ich wollte dich gar nicht abwürgen hier.
Nein, alles cool. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich habe das online gesehen und dann gemerkt, dass eine gemeinsame Freundin von uns das hat und habe mir das dann mal ausgeliehen. Und genau.
Ja, sehr cool.
Und das kleine ADS-Eichhörnchen in mir, was auch noch eine geile Tattoo-Idee wäre. So ein Eichhörnchen mit, keine Ahnung, noch mit so einem Kaffee
mit
in der Hand oder
Ding
so.
Im Kopf.
Und so, was so ein, was so ein Schmetterling hinterher guckt. Oh,
ja.
Ideen.
Ideen, sehr gut. Schreib mir auf.
Aber, Franzi, die Moral von der Geschichte hier.
Genau, die Moral von der Geschichte. Die Moral, die gibt es nicht.
Stark, gut.
Tschüss. Kurz und knapp. Könnten wir auch jetzt so stehen lassen.
Ich habe viel zu erzählen, ist aber auch eigentlich egal. Long story short, ihr wird nicht.
Der Spoiler, ne? So, und natürlich, ihr wisst, es gibt knappe Antworten und dann steigen wir richtig tief ein. Erstmal die Frage. Ich habe mir gedacht, wie würde Benson das jetzt machen? Benson sagt immer, wir fangen mal an mit einer Definition.
Ja, wir müssen ja wissen, über was wir reden.
Genau. Die Moral, also könnte man sagen, ein System von Regeln, Werten und Normen, da waren wir ja gerade schon, das uns hilft, zwischen richtig und falsch oder gut und böse zu unterscheiden und leitet unser Verhalten im Umgang mit anderen und legt fest, was in einer Gesellschaft als akzeptabel oder verwerflich gilt. So.
Ja.
Ungefähr, ne? Da kommen jetzt keine Überraschungen.
Nee.
Kennt man ja auch, ne? Dass in verschiedenen Gesellschaften ist das ja verschieden geregelt. Bei uns gibt es das Grundgesetz, es gibt Verfassungen, es gibt die 10 Gebote, es gibt in jedem Verein eine Satzung. Es, also so, ne? Also gesellschaftliches Leben ist ja immer mehr oder weniger strikt geregelt. Und je größer eine Gesellschaft, das kann man sich ja merken, oder je komplexer eine Gesellschaft, desto größer sind die Regeln, die sich ja dann von, sagt man ja, moralischen Grundprinzipien ableiten lassen. Und da hast du ja gefragt, gibt es denn da so etwas wie universelle moralische Grundprinzipien? Also dass eigentlich, egal wo ich hinschaue, in der Gesellschaft, gibt es diese unumstößlichen Regeln, die sind überall gleich. Oder auch egal, habe ich jetzt gesagt, in der Geschichte, wann man schaut, gab es diese Regeln. Und dann habe ich noch eins oben drauf gesetzt und gesagt, so, ist ja interessant. Gucken wir doch vielleicht auch mal bis zurück ins Tierreich.
Ho.
Gibt ja dort auch Tiere, die sind ja auch in Gruppen organisiert.
Ja, stimmt.
Gibt es das dort vielleicht auch? Und ich habe mir einfach mal die Frage nach der universellen Moral unter 4 Gesichtspunkten angeschaut. Einmal schauen wir zusammen in die Philosophie. Na, diese Moral- und Ethikphilosophie, da wird ja viel gemacht. Dann gucken wir doch mal so ein bisschen. Ja, da wird viel gemacht.
Da wird eigentlich immer viel gemacht. Da können wir mal.
Da wird immer viel gemacht, genau. Dann gucken wir noch mal in die Anthropologie oder so in der Evolution. Bei den Tieren gibt es da irgendwas, was uns vielleicht auf eine Spur bringt. Dann auch mal gucken in der Psychologie oder auch so in gibt es ja auch spannende Experimente, da gucken wir kurz rein, mal zur Stabilität der Moral, weil das sagt uns ja auch irgendwie was darüber, ob das da, ne, universelle, unumstößliche Dinge gibt. Und dann können wir vielleicht auch mal schauen, okay, ist jetzt so Rationalität oder Vernunft das, was uns da ans Ziel bringt?
Ist das was?
Ist das was? Genau, wir gucken mal zuerst in die Philosophie, da fällt schon das erste Schöne auf. Es gibt 2 Strömungen in der Philosophie, wenn es um Moral geht. Und es gibt die Strömung des moralischen Universalismus, da würden wir gerne hin. Aber den gibt es nicht, ohne auch die Strömung zu haben, des natürlich moralischen Relativismus. Also, wir sehen auch da 2 Strömungen, man ist sich nicht so richtig einig. Beim moralischen Universalismus, das zeigt ja so ein bisschen auf die Schiene, auf die wir gerne wollen würden, gibt es universelle Moralvorstellungen. Dort sagen sie tatsächlich, dass es grundlegende Prinzipien gibt, die universell gelten sollten oder gelten, unabhängig von Kulturen, historischen oder individuellen Unterschieden. Sie argumentieren es damit, dass solche Prinzipien durch die Anwendung von Vernunft und logischen Überlegungen erkennbar sind. Und sie gehen davon aus, dass es da objektive moralische Wahrheiten gibt, die über kulturelle Differenzen hinaus Bestand haben. Und kannst du aus wirklich den Abgründen deines Wissens oder den wirklichen tiefen Gründen mal was rauskramen, wo du sagst, ah, das erzählen doch immer alle, wenn es darum geht, wie man sich verhalten soll. Welcher Philosoph und welches Konzept kommt einem da vielleicht in den Sinn?
Ich handle selten moralisch wahrscheinlich.
Ich erlöse dich. Ja, das war bitte. Kant mit seinem kategorischen Imperativ.
Imperativ, ja.
Ja, genau.
Ja. Möchtest du den vielleicht nochmal aus den Untiefen meines Gedächtnisses hochholen? Und,
ja. Ich reiche ihm eine kleine Strickleiter, damit er da
kurz, ja.
Ja, damit er da hochkrabbeln kann. Genau, ist tatsächlich ein klassischer Vertreter des moralischen Universalismus. Und der kategorische Imperativ, jetzt mal so richtig runtergebrochen, sagt, dass man nur nach Maximen handeln soll, die man zugleich als allgemeines Gesetz wünschen könnte.
Mhm.
Das heißt, man überlegt sich, Beispiel, wenn ich jetzt lüge, um mir selbst einen Vorteil zu verschaffen, sollte ich mich dann fragen, ob ich möchte, dass das Lügen allgemein erlaubt wäre, wenn jeder jederzeit lügen dürfte, wäre Kommunikation und Vertrauen natürlich kaum noch möglich. Und das wäre dann ein Widerspruch, der mir zeigen sollte, dass Lügen nicht als universelle Maxim gelten sollte. Und deshalb wäre es jetzt in meiner Situation wahrscheinlich auch falsch. Also es ist so ein bisschen die Überlegung, ne? Dass man, wenn man so ein quasi moralisches Dilemma hat, soll ich das jetzt machen oder nicht, könnte man sich jetzt auch fragen, möchte ich gerne, dass jemand anders bei mir tut. Das ist so ein bisschen auch ne, diese Leithilfe, was ich nicht will, was man mir tut, das füge ich keinem anderen zu oder so. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Varianten. Ne? Also das hat wahrscheinlich auch jeder in seiner Erziehung einmal mindestens von den Eltern gehört. Und das sind so wirklich diese klassischen Überlegungen. Auch tatsächlich gab es es schon bei Konfuzius und so in der Menschheitsgeschichte gibt es ja schon sehr, sehr lange, ja, solche Festschreibungen oder Regeln, wonach man sich zu orientieren hat.
Ja.
Genau. Zum Beispiel auch eine Idee, wo die moralischen Universalisten sagen, dass das ja auch etwas Universelles sein sollte, sagen sie, sind Menschenrechte. Und das fordert natürlich, dass allen Menschen bestimmte Rechte zustehen, unabhängig davon, wo sie leben oder welcher Kultur sie angehören. Und dass natürlich diese Rechte auf moralischen Prinzipien wie Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit beruhen, die wiederum, sie sagen, in der Vernunft und der Würde des Menschen begründet sind. Und natürlich Leute, die dagegen halten, wie jetzt die moralischen Relativisten, sagen, dass das natürlich alles sehr kultur- und kontextabhängig ist.
Mhm.
Also einmal die moralischen Universalisten, die sagen, aus unserem Menschsein und unserer Vernunft heraus ergeben sich zwangsläufig Normen und Werte. Und die moralischen Relativisten sagen, nee, das ist alles kultur- und kontextabhängig.
Mhm.
Sie sind nicht universell und deshalb gibt es für die keine objektiv gültigen moralischen Prinzipien, da sie immer nur in bestimmten Rahmen entstehen.
Keine universell gültigen Prinzipien.
Genau, gibt es keine universell gültigen Prinzipien, genau. Mhm. Genau, und die sagen nämlich, dass unterschiedliche Kulturen sehr unterschiedliche moralische Normen und Werte haben. Und dass das nicht immer unbedingt sich eins zu eins übersetzt.
Hm. Es hört sich so, ist aber ein krasser Ausschluss. Also ich meine, das ist ja, es hört sich halt wirklich nur schwarz oder weiß an. Es geht halt für das eine oder das andere. Es gibt ja auch, wäre ja auch eine Möglichkeit, dass es eine grundlegende, also so einen Grundstock an universellen moralischen Vorstellungen oder Wertvorstellungen gibt und dann darauf aufsetzend kulturelle. Okay, Franzi grinst, ich scheine auf dem nicht ganz Holzweg zu sein.
Nein, du bist auf einem sehr guten Weg. Und zwar kommen wir da ganz gleich dazu. Ich will nur einmal kurz sagen, dass die moralischen Relativisten und die Moralrelativisten sagen, dass man eben in Kulturen sehen kann, dass zum Beispiel Normen zum Thema Ehe, Ehrlichkeit, Gastfreundschaft oder so weiter oder Bewertung von Lebensformen ja sehr, sehr unterschiedlich ist. Und dass diese Werte oft von spezifischen sozialen oder auch ökologischen Umständen abhängen. Dass zum Beispiel ein Verhalten, das in einer Gesellschaft als sinnvoll und moralisch erkannt wird, in einer anderen mit anderen Bedingungen tatsächlich unpassend oder auch schädlich sein kann. Und wenn man sich zum Beispiel überlegt, also in Indien, wenn du auch sagst, die Kuh ist heilig und wir essen kein Rind,
ja,
kannst du dir vielleicht in Gegenden, wo jetzt Rind das wieder ganz fähige Tier ist und das deine Nahrungsgrundlage ist, ist dann schon wiederum schwierig.
Ja.
Ja, und die Realisten kritisieren die Universalisten dafür, dass sie oft eine kulturelle Hegemonie, also Gleichheit, befördern, weil sie eben westliche und dominant, also westliche oder dominante Moralvorstellungen als universell darstellen.
Okay.
Mhm. Ja. Und sie, genau. Und argumentieren deshalb, dass diese universelle Moral oft als Vorwand genutzt wird, oder dann um andere Kulturen zu bewerten oder zu verändern.
Mhm.
Und sehen das so als Ausdruck kulturelle Arroganz. Und da ist natürlich an beidem was dran. Ne? Zum einen sagen die Universalisten, wir können schon über Kulturen hinweg Dinge beobachten, die sehr gleich zu sein scheinen. Da kommen wir gleich noch drauf. Und die Relativisten sagen, ja, das kann durchaus sein, aber auch das kann ja Zufall sein. Und man natürlich jetzt nicht mehr sagen kann in der Beobachtung oder Rückschau, was davon war vielleicht auch kulturelle Überformung des Westens. Ich meine, in der Kolonialisierung, da ist ja relativ viel von dem, was andere Kulturen und Gesellschaften mitgebracht haben, aus sich heraus verloren gegangen.
Hm. Ob das moralisch vertretbar war?
Ja, wahrscheinlich nein. Da können wir vielleicht sagen.
Und das ist halt der Punkt. Für sie wahrscheinlich damals schon.
Ja, ja, genau. Ne, weil sie gesagt haben, oh ja, hier müssen wir den, ich sag's wirklich in Anführungszeichen, den Wilden,
ja,
mal ein bisschen Kultur beibringen, ja, genau.
Kultur und Zivilisation, ja, genau, das ist ja, also das finde ich halt, ja, auch so spannend, dass es halt,
ja,
durchaus ja Sachen oder Momente in der Geschichte gibt, oder Handlungen von Menschen, die durchaus von sich sagen, das ist moralisch und mit unseren Werten total in Einklang, und das bewegt sich, ja, in genau diesem Rahmen, und du dir dann denkst so, hä? Nee?
Das, ja, ja.
Ja, genau.
Das Recht des Stärkeren, das sich dann halt durchsetzt, ne?
Zum Beispiel, ja. Also einfach ja, durch Abwertung anderer oder durch, also auch zurechtbiegen von, ja, von Werten. Das ist, ja.
Ja, ja, eben, deswegen. Genau, deswegen gibt es auch eine Strömung, die nennt sich dann moderater Universalismus, wo sie sagen, es gibt grundlegende Prinzipien mit kultureller Vielfalt in der Interpretation.
Mhm.
Das ist so ein bisschen eine Vermittlungsposition dazwischen, das, was du gerade angesprochen hast. Da sagt man, es scheint tatsächlich in vielen Gesellschaften grundlegende moralische Prinzipien zu geben, die in fast allen Kulturen existieren. Wie zum Beispiel das Verbot von Mord oder so das Gebot von Fairness und Reziprozität. Also, dass man irgendwie ein Geben und Nehmen hat in der Gesellschaft. Wird jedoch aber kulturell unterschiedlich interpretiert und angewandt. Na, also ich meine, das Verbot von Mord gibt es, aber es gibt dann eine unterschiedliche Auslage in Gesellschaften oder Auslegung in Gesellschaften, unter welchen Umständen es eventuell doch gerechtfertigt wäre. Ne? Wenn man guckt zum Beispiel in sehr, sehr frühe Gesellschaften oder auch in, sag ich mal, in Kulturen, in denen vielleicht ein Gesundheitssystem oder eine Pflege oder medizinische Hilfe nicht ganz so weit ist. Das wäre dann so ein bisschen, wie wir das heute mit unseren Tieren machen, zu sagen, wenn man da nichts mehr machen kann oder wenn es zu teuer wird, dann schläfern wir ein. Ne?
Ja.
Oder was wir heute auch haben mit Menschen, wo wir sagen, aktive Sterbehilfe ist wieder etwas, das wir diskutieren, da es Ausnahmen gibt, dass quasi ein Mord oder das sich selbst töten okay ist.
Mhm.
Unter bestimmten, ne, Gesichtspunkten ist es dann wieder in Ordnung.
Ja, ich finde es auch spannend. Ich meine, du kannst auch das Beispiel, also in meinen Augen könnte ich auch das Beispiel der immer noch in auch vermeintlich, sagen wir mal, nicht wilden, also in Gesellschaften die Anwendung der Todesstrafe sein.
Ja, genau.
Was ja auch an sich ein Mord ist, der aber gesellschaftlich irgendwie gerechtfertigt wird, also moralisch gerechtfertigt wird.
Ja. Genau, da kommen wir nämlich auch gleich noch dazu, ja, okay, warum es da Rechtfertigungsmechanismen gibt.
Mhm.
Und genau, und die moderaten Universalisten oder Leute, die sagen, okay, da gibt es schon was, sagen, es gibt so eine Art Kernmoral oder ethisches Minimum. Und die sagen, dass eben diese Grundprinzipien, die es gibt, sorgen dafür, dass das Überleben und das Zusammenleben von Gemeinschaften funktioniert. Und dass sich ganz viel daraus entwickelt hat.
Mhm.
Ne, und das ist zum Beispiel eben das Gebot, Leben zu schützen oder Verpflichtung zur Gegenseitigkeit. Und hier auch da kommt diese Idee der goldenen Regel, also behandle andere so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Sagt, dass diese Regel in sehr, sehr vielen unterschiedlichen Formen in Kulturen und Religionen eben auch gelebt wird und vorhanden ist. Nur, dass eben die Anwendung oder die Auslegung unterschiedlich sein kann. Genau. Deswegen ist es sehr, sehr interessant, aus der rein philosophischen Richtung lassen sich, wie gesagt, diese zwei Strömungen bezeichnen und betiteln. Aber was ganz interessant ist, dass in der Vermittlung zwischen den beiden sie ja wirklich unweigerlich von einer rein philosophischen Perspektive abrücken und dann eben in eine anthropologische rutschen, weil sie sich eben angucken, okay, wie ist denn Moral in verschiedenen Kulturen zum einen, aber auch in der historischen Entwicklung des Menschseins eigentlich dargestellt. Und genau, und deswegen in der evolutionären Psychologie und Anthropologie gibt es tatsächlich so eine Forschungsrichtung, dass man schaut, gibt es denn biologische Wurzeln der Moral? Und da geht es eben davon aus, dass diese moralischen Tendenzen durch Evolution entstanden sind, weil sie das Überleben und Zusammenhalt der sozialen Gruppe gesichert haben. Gerade sowas wie kooperieren, Ressourcen teilen, konnten sich dann eben evolutionär durchsetzen. Und deswegen hat man so ein bisschen die Idee, dass Altruismus einen Überlebensvorteil sichert bei Gruppen. Und das wurde tatsächlich damals auch schon von Charles Darwin diskutiert, dass man halt merkt, dass Altruismus und Fürsorge für andere Individuen innerhalb einer Gruppe das Überleben generell fördern können. Wenn wir uns das also vorstellen, dass Gesellschaft ja erst heute so komplex ist und früher das Zusammenleben in kleineren Gruppen viel, viel normaler war. Da konnte man sich ja, sag ich mal, in kleineren Gruppen relativ schnell regulieren und brauchte jetzt nicht irgendwie so Gesetze oder vielleicht auch keine explizit dargestellten Moral oder Normen und Werte, die damals sowieso nicht verschriftlicht wurden. Aber da gab es ganz klar natürlich in der Gesellschaft oder in der Gemeinschaft Sanktionen, wenn Einzelne etwas getan haben, dass das Überleben oder das Wohl der Gruppe gefährdet. Ne? Weil rein theoretisch, wenn man das, sag ich mal, aus einer sehr, sehr individualistischen Sicht sieht, ist es ja so, dass der eigene Mensch, der nur nach seinem Vorteil handelt, jeder für sich, ja viel, viel besser dran ist. Also, ne, wenn es jetzt die Umwelt nicht gäbe. Und dann ist es aber so, dass man halt als einzelne Person ja oft nicht alles kann und deshalb im Überleben auf die Hilfe anderer angewiesen ist. Na, da kann vielleicht jemand schneller, besser jagen als ich oder ich habe mir vielleicht mich kurz verletzt. So, für die Zeiten, wo ich eventuell verletzt bin, ist es ja gut, wenn ich eine Gruppe habe, die mich zum einen pflegt und mich zum anderen auch versorgt. Und an den Punkten merkt man ja als Individuum, okay, es ist nicht von Vorteil für mein eigenes Überleben, wenn ich immer nur meinen eigenen Vorteil durchsetze.
Zumal ich ja auch in Konflikt mit anderen Leuten kommen kann, einfach um im Kampf um oder beim, selbst wenn es nur darum geht, sagen wir mal ganz banal, ich möchte diesen Strauch Bären absammeln und der andere möchte das auch.
Genau.
Das sind zwei Interessen, die sich gegenüberstehen. Das ist ja das, was in der Politikwissenschaft lieber als Naturzustand des Menschen bezeichnet wird. Wo dann gesagt wird, der Mensch handelt halt nur aus Eigeninteresse heraus und nur aus dem Interesse der eigenen Bedürfnisse, des eigenen Überlebens und muss dann zwangsläufig irgendwie im Konflikt mit anderen und im Krieg mit anderen enden. Und deswegen brauchen wir halt irgendwie gesellschaftliches Zusammenleben und Aushandlungsprozesse. Wie das dann ausgestaltet wird, da haben sich dann verschiedene Philosophen und PolitikwissenschaftlerInnen Gedanken gemacht.
Genau, ne? Und dann ist es ja natürlich so eine Sache, dass wenn du halt merkst, dass ein, ich sage mal, Mensch eventuell auch intelligenter wird und mit intelligenter oder mehr Mensch möchte ich sagen, dass du ja nicht nur in der aktuellen Situation lebst, ne, sondern wirklich etwas situationsüberspannend vorausschauen kannst und planen kannst. Das ist ja dann, wenn du etwas ein höher entwickeltes Gehirn hast, was dann ja mehr möglich ist. Und das ist tatsächlich ja etwas, was uns als Mensch ganz oft grundlegender von Tieren unterscheidet. Dass wir aus Situationen heraustreten können, uns quasi durch beschreiben, darüber nachdenken, aus ihnen erheben können und geplant in die Zukunft schauen.
Mhm.
Wohingegen oft bei Tieren die Situation, die gerade da ist, vorherrschend ist. Was auch der Grund ist, weshalb sich so ein Hund nicht langweilt, zum Beispiel zu Hause, ne? Der denkt sich ja nicht, oh Gott, jetzt noch 3 Stunden, dann kommt die Alte endlich und dann gehen wir wieder raus. Och, diese Zeiten irgendwie zwischen, wenn mal was passiert, sind so schrecklich, da könnt ihr jetzt mal depressiv werden, weil nichts passiert. Ne? Also es ist ja sehr, sehr glücklich für so einen Hund, dass er nur in der Situation lebt und sagt, jetzt ist halt schlafen. Okay, jetzt ist schlafen. Genau, und diese Situation, nämlich es begegnen sich 2 am Busch. Und du kannst natürlich in dem Moment sagen, ich setze jetzt hier mein Interesse durch, erschlage den anderen, sammle den ganzen Busch ab. So, und jetzt, aber beim nächsten Mal treffe ich wieder eine, dann ist der stärker und dann bin ich tot. Naja, und so Stück für Stück dezimiert sich das. Oder aber kriegt man es hin zu sagen, na gut, wir teilen uns jetzt diesen Busch, wir gucken, dass jeder gleich viel hat und beim nächsten Mal machen wir das wieder so. Na, zum einen habe ich irgendwie ein bisschen mein Leben gesichert. Es ist weniger gefährlich für mich. Und genau, das ist eben dieses Gebot von Fairness und Reziprozität, dass man sich eben die Ressourcen teilt, zumindest innerhalb einer Gruppe. So.
Ja.
Und diese Idee auch von Altruismus als Überlebensvorteil, Fairness, haben sich eben als vorteilhaft gegenüber Gruppen erwiesen, in denen das nicht der Fall ist, genauso wie Kooperation zeigt, dass Individuen, die eben kooperieren und die Regeln der Gegenseitigkeit befolgen, in der Regel mehr Unterstützung ja auch erhalten, dann sozial besser integriert sind und wiederum ihre Überlebens- und Fortpflanzungschancen so steigern. Also dass ein bestimmtes Verhalten eben auch ja evolutionstheoretisch belohnt wurde.
Mhm. Ja.
Interessant ist, dass man eben das aber auch bei Tieren beobachten kann schon. Bei zum Beispiel Primaten oder anderen sozialen Tieren, bei Schimpansen und Bonobos hat man das zum Beispiel genauer untersucht. Da gibt es moralähnliches Verhalten, das eben auf evolutionäre Wurzeln bei Menschen oder menschlicher Moral schließen lassen kann. Nämlich dort gibt es auch das Gebot der Fairness und den Gerechtigkeitssinn. Es gibt Experimente mit Schimpansen und Kapuzineräffchen, die zeigen, dass die Tiere so ein gewisses Verständnis für Fairness eben haben. Wenn ein Affe eine geringere Belohnung für die gleiche Aufgabe hält, oh Gott, reagiert diese eben oft negativ oder verweigert die Zusammenarbeit. Und diese Reaktion bedeutet oder deutet auf so einen Sinn für Fairness hin, dass er jetzt sagen kann, okay, nee, wenn ich hier nicht das Gleiche kriege, dann höre ich jetzt mal auf, mach du mal was.
Also ihm ist schon bewusst, dass er selber weniger quasi, weniger entlohnt wird oder ungleich entlohnt wird.
Ja, also die haben da so ein Gefühl von, das ist jetzt nicht fair und dann gibt es eine Arbeitsverweigerung, der Streik im Tierrecht.
Ja, interessant wäre dann natürlich auch, wenn, ob das andere auch mitbekommen. Also quasi, wir haben, keine Ahnung, 2 oder 3 Kapuzineräffchen, damit man den Unterschied wird und einer bekommt halt für die gleiche Aufgabe weniger, ob die anderen beiden es auch mitkriegen und darauf reagieren würden. Weil das wäre ja auch, also ich meine, das kriegen wir ja durchaus mit, dass wir sagen, manche stört es, manche nicht, aber dass Leute halt für gleiche Arbeit nicht den gleichen Lohn bekommen.
Ja.
Und dann ist halt die Frage, wie reagiere ich darauf? Ist es mir, also bin ich nur empört, wenn ich derjenige bin, der weniger bekommt, oder bin ich auch empört, wenn ich zwar derjenige bin, der mehr bekommt, aber halt es trotzdem für unfair halte?
Genau, ja, das ist ja dann noch das andere Spannende bei Menschen. Du kannst ja etwas auch für moralisch falsch und unfair halten und dann trotzdem aber nichts dagegen machen.
Ja.
Das ist ja dann auch, ne?
Kognitive Dissonanz.
Ja, genau. Dann gibt's ja, wie man sich verhält, ist ja dann das andere.
Das ist schon scheiße, aber solange es mich nicht betrifft.
Ja, genau. Mal schauen. Ich reg mich dann auf, wenn ich auch ein Problem kriege. Ja.
Richtig, genau.
Ja, das ist jetzt wie mit den neuen Steuerentlastungen. Merkst du so, finde ich gut, und dann merkst du, oh, bin ich jetzt schon in der Gruppe der Leute,
die dann so viel verdienen, dass sie dann wenig. Oder nicht? Oder hä? Oder
Ich finde es generell gut, aber man merkt dann schon, dass es ein Unterschied ist, ne? Wenn du das irgendwie generell gut findest, aber dann bist du eventuell in der Gruppe derjenigen, die dann davon betroffen sind, dass sie nachher weniger Netto vom Brutto haben, weil sie einfach zu viel verdienen.
Ja.
Und denkst du so, Also ja, finde ich nach wie vor fair, aber auf meinem persönlichen Konto finde ich scheiße, ne? Und was machst du halt damit?
Nicht auf meinen Nacken.
Ja, aber dann merkst du halt, dass dein Nacken vielleicht einfach ein bisschen belastbarer ist und dass
ein bisschen breiter ist, die Schultern ein bisschen breiter sind, ja. Ja, das ist dann halt auch eine Frage, wie sehr, also ist ja auch eine moralische Frage, kann ich das nachvollziehen im Sinne von, okay, das ist halt, keine Ahnung, Steuern vermeintlich gut für die ganze Gesellschaft und ist es okay, wenn ich dann mehr abgebe als jemand, der, also prozentuell mehr abgebe als jemand, der
Ja, genau. Ja, genau. Wir müssen da vielleicht gar nicht bei jedem, was ich jetzt hier habe, so ins Detail gehen, aber auch so Empathie und Fürsorge sieht man zum Beispiel bei Elefanten, Delfinen und Wölfen, gibt es Hinweise auf dieses empathische Verhalten und Fürsorge für verletzte Artgenossinnen. Gerade zum Beispiel Elefanten zeigen ja so wirklich so eine Fürsorge für verletzte Mitglieder in der Gruppe. Delfine schützen verletzte Artgenossen, um ne, ihnen das Atmen zu ermöglichen. Und da gibt es dann schon die Hinweise darauf, dass das Überleben, sag ich mal, im Rudel oder in der Gruppe nochmal anders geschützt wird, um halt dann wirklich auch wichtige Mitglieder nicht zu verlieren. So. Man nennt das dann protomoralische Grundlagen. Nämlich moralähnliches ist ja letztendlich immer nur eine Interpretation, ne, von bestimmten Verhaltensweisen. Und ja, auch bei Menschen hat man gesehen, dass einfach dieses Verbot von Mord, Verpflichtung zur Fürsorge für Kinder und so Reziprozität in fast allen menschlichen Gesellschaften vorhanden sind. Und das auch in Gesellschaften, ja, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, über so unkontaktierte Völker oder doch recht noch wirklich von der ganzen Weltentwicklung geschützt, ich sag's mal wirklich so geschützt lebende Völker, dass das dort auch vorkommt. Ich meine, ich habe ja schon öfter mal erzählt, auch über die Pilaha, die jetzt zum Beispiel nicht so sehr auf wir sorgen vor und wir, weiß nicht, bauen hier riesen Vorräte an, weil sie einfach in einer Situation leben, in der immer genug da ist. Na, und dann kommt natürlich das überhaupt nicht auf, muss ich jetzt dem anderen hier, den Nachbarn, die Keule über den Kopf ziehen, damit ich noch genug Fisch habe, sondern die gucken schon auch untereinander, haben alle genug und dennoch wird Verhalten sanktioniert, das der Gruppe schadet. So, und das wiederum, ne, das muss man ja sagen, das, was dann der Gruppe schadet, ist wiederum das, was ja sehr standort- und sozialisationsabhängig ist. Also was in der Umgebung, in der ich bin, schadet meiner Gruppe. So. Kritikpunkt gibt es natürlich auch daran, dass natürlich Philosophinnen sagen, ja, man kann natürlich das jetzt nicht nur auf eine biologische Basis reduzieren. Und dass es ja auch immer so den Konflikt gibt zwischen der Evolution und auch der Freiheit der Moral. Und dass der evolutionäre Ansatz natürlich sagt, immer da, wo die Freiheit des Menschen eingeschränkt wird, werden moralische Entscheidungen unabhängig von biologischen und sozialen Einflüssen getroffen. Ja, also, es ist halt nicht so ganz greifbar, weil es einfach natürlich super historisch gewachsen ist und sehr, sehr komplexes soziales Konstrukt ist. Muss man ja einfach mal sagen. So, und die Zusammenfassung daraus ist, es gibt universelle Tendenzen, aber keine festen Regeln. Aber biologische und evolutionsbiologische Faktoren scheinen aber eine Grundlage zu sein, um so kernmoralische Prinzipien herauszuarbeiten, einfach weil sie das Überleben von Gruppen sichern.
Das heißt, hätten wir keinen
So.
Vorteil, würden wir es nicht tun.
Exakt, ja.
Ja, also ja, okay.
Ja, genau, weil
Wir haben irgendwann
letztendlich
mal
geht es ja
gelernt, dass es
darum,
ein
ne?
Vorteil ist, ja. Und dann ist es wahrscheinlich auch eine Frage, wie man diese Vorteile bewertet.
Ja.
Also es gibt Leute, die halt Vorteile, die gruppenbezogen sind, wahrscheinlich stärker bewerten und deswegen bestimmte Moralvorstellungen entwickeln und Leute, die halt eher sagen, ich bin, also Eigenschaften haben, dass eher die eigenen Vorteile irgendwie, dann werden halt andere Moralvorstellungen oder Moralbewertungen
Ja.
ausgeprägt.
Ja,
Ja, spannend.
und jetzt möchte ich mal ganz ketzerisch was reinwerfen. Das war jetzt nicht Teil meiner Recherche, aber ich sage das mal ganz ketzerisch. Je weniger man abhängig ist von der Gesellschaft, weil man vielleicht ein reiches Arschloch ist, desto weniger muss man sich ja auch an moralische Prinzipien halten, weil die Konsequenzen, die man zu befürchten hat, nicht existenzbedrohend sind.
Ja,
Vielleicht.
ja, 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 ja. Jetzt ist die Frage, ja, ich weiß, wo du hin willst. Jetzt ist die Frage, inwiefern man sich bewusst ist, wie sehr der eigene Anteil oder wie sehr das eigene Schaffen oder doch das Erlangen dieses Statuses abhängig von der Gesellschaft war. Also die Sache ist ja, man kann ja auch sagen, ich bin unabhängig von der Gesellschaft, weil ich vielleicht ein reiches Arschloch bin. Weil ich jetzt sage, also das wäre jetzt auch ketzerisch, weil ich einfach geerbt habe, zum Beispiel, und niemals was dafür getan habe. Ich kann aber auch sagen, was ist denn, wenn ich jetzt wirklich tatsächlich irgendwie durch, es ist immer dieses Prinzip von harter Arbeit, was einfach nicht mehr funktioniert, aber wenn ich weiß, ich habe irgendwie Sachen gut investiert, habe Sachen genutzt und habe die mit der Arbeit anderer Geld gemacht, weil, und dann bin ich ja schon irgendwie, dann ist mir bewusst, dass meine Unabhängigkeit und mein nicht mehr angewiesen sein schon darauf fußt, dass ich halt mit anderen Leuten zusammengearbeitet habe, und möchte ich denen dann vielleicht, also ist halt situationsabhängig, aber ich verstehe, was du meinst. Ja. Also ist halt die Frage, wie sehr bin ich daran gewohnt?
Ja, genau. Also ich wollte nur mal sagen, dass ich ja gerade moralische Grenzen dort erstaunlich oft aufweichen, wo eine Abhängigkeit von der Gesellschaft nicht mehr so gegeben ist und sich dann Leute ja wundern, wenn sie nicht zum Beispiel sagen, oh, das auch, dass man ja manchmal echt unter Menschen, die zum Beispiel vielleicht obdachlos sind, da wo es ja wirklich täglich ums nackte Überleben geht, ne, natürlich schon jeder irgendwie so guckt, wo habe ich jetzt meinen Vorteil, aber da auch gleichzeitig irgendwie ein größerer Zusammenhalt ist oder man sich halt, ne, gegenseitig mal, okay, heute habe ich mal ein bisschen mehr, du hast ein bisschen weniger mitteilen, weil ich weiß, wenn ich morgen weniger habe, kann ich mich bei dir darauf verlassen, dass du dann auch teilst und am Ende sind wir so besser dran.
Da merkt man dann halt wieder, dass man gemeinsame wirklich Überlebensstrategien hat und seine Situation verbessern kann, indem man halt heute mal, also indem man auch anderen gegenüber hilfreich oder behilflich ist.
Ja, genau, das ist sehr spannend. Und natürlich muss man sagen, wir leben ja heute in einer Welt, die ist ja eben nicht mehr so einfach. Und dass die moralischen Prinzipien, dass es sie gibt, heißt auch nicht immer, dass sie gelten. In jeder Situation. Ne? Oder dass man sie eben nicht überschreiten könnte. Und interessant ist, dass da zum Beispiel psychologische Studien gezeigt haben, dass moralische Urteile oft sehr spontan und intuitiv aus emotionalen Reaktionen entstehen. Was ja auch so ein Beispiel dafür ist, in welcher Situation bewerten wir auch spontan etwas als falsch. Also das ist nochmal etwas, was natürlich die Idee von universeller Moral stärken, aber auch gleichzeitig aufweichen kann. Du kannst natürlich sagen, aufgrund von einer Sozialisierung empfinden wir bestimmte Dinge spontan eher als richtig oder falsch, weil sie gesellschaftlich uns so beigebracht werden oder nicht. Und gleichzeitig ist es aber so, dass wenn man die Umstände dann mal ändert, dass soziale Faktoren oder auch Autorität und Gruppendruck ganz schnell das verändern können, wie wir moralische Entscheidungen treffen. Ja, das sieht man in vielen Kriegen, das sieht man auch gerade dann vielleicht auch, wie in Fanatismus irgendwo mit reinspielt, wenn so Überzeugungen die Moral etwas anderweitig. Irgendwas spielt da Lustiges im Hintergrund.
Ja, also meine Tür hat geklingelt, ich glaube ein Paket kommt.
Ja, geh doch mal schnell annehmen.
Soll ich
erzähle okay, hier weiter. Ja, mach doch kurz, ist doch Quatsch sonst. Also, Benson hört sich die Folgen ab und zu an, deswegen erzähle ich euch das weiter. Ihr kennt das dann vielleicht, es gibt ja diese Milgram-Experimente, wo untersucht wird, inwieweit Menschen zum Beispiel bereit sind, andere zu bestrafen durch Elektroschocks, wenn sie zum Beispiel eine falsche Antwort liefern. Da könnt ihr mal nachschauen. Oder das, was wahrscheinlich sehr, sehr bekannt ist, das Stanford Prison Experiment, wo man einfach wahllos Leute in Gefangene und Wärter eingeteilt hat, in einer simulierten Gefängnisumgebung die Leute hat interagieren lassen und dass sich dort zunehmend aggressive und missbräuchliche Verhaltensweisen entwickelt haben, weil die Moral eben nicht enforced wurde, könnte man sagen, also nicht, dieses Wort, weil da nichts irgendwie durchgesetzt war, ne? Weil das ein in sich geschlossenes System war und dann überschreitet eine Person eine Grenze, es wird nicht reguliert und so kann das manchmal zu einem Schneeballsystem werden. So, Benson sieht aus, als käme er mit leeren Händen zurück. Zu spät? Bist du nicht die Straße hinterhergejagt?
Ich habe ihn nicht mehr gesehen.
Ah, sehr gut. Genau, ich habe jetzt einfach nur noch mal kurz erzählt zum zum Milgram-Experiment oder das Stanford Prison-Experiment, was man da, was das so für Dinge gab, um Stabilität und Flexibilität von Moral mal zu testen.
Flexibilität ist sehr schön gesagt.
Ja, nicht wahr? Genau. Ja, wir sparen uns mal, es gibt, man kann das natürlich ganz noch über Rationalität und Vernunft noch ansteuern, das aus Zeitgründen lassen wir jetzt mal, wenn das jemand möchte, der sprecht uns gerne in der nächsten Folge darauf an. Das können wir dann nochmal besprechen. Aber sagen wir doch mal eine Schlussfolgerung. Gibt es jetzt eine universelle Moral, ja oder nein? Benson, was sagst du nach meinen Ausschwafelungen hier?
Ich glaube, es gibt Prinzipien, die heute universell gültig sind, die aber ein Ergebnis, ein Aushandlungsergebnis unserer menschlichen Entwicklung, unserer Evolution sind und einfach sich als ja elementar wichtig oder von elementarem Vorteil zum Überleben generiert oder entstanden sind oder sich darauf aufgeschwungen haben. Und darauf aufbauend gibt es halt tatsächlich einen Grundstock an weiteren Aushandlungsprozessen, die sowohl gesellschaftlich sein können, als auch je nach individueller Situation natürlich in ihrer Bewertung auch unterschiedlich sein können. Du hattest ja gerade das Beispiel des reichen Arschlochs.
Ja.
Ich finde so gut, dass wir einen Explicit Tag immer noch haben. Einfach so pro forma. Egal, was das ist oder nicht. Und wir können einfach alles sagen, was wir wollen. Das genau. Und das ist aber halt, genau, auch in Bewertungen oder Neuinterpretationen oder auch sogar in irgendwelchen gesellschaftlichen Schichten tatsächlich dazu kommt, dass die Sachen anders bewertet werden. Und deswegen gibt es keine, ja. Also an sich könnte man sagen, es gibt keine universellen, denn sie sind alle irgendwie entstanden. Es gibt keine, wie du sagst, vom inneren Menschsein. Nicht so wie universelle Menschenrechte. Ich bin Mensch, also bin ich. Das ist nicht. Das ist ein Prozess von.
Ja.
Ja, ich meine, auch Menschenrechte sind irgendwann mal entstanden und hat man sich überlegt, aber man hat ja gesagt, das gilt halt als universell, weil sie in der Situation oder in der Eigenschaft des Menschseins zugrunde liegen.
Ja.
Universelle Werte sind halt trotzdem irgendwann ausgehandelt, sie sind halt nur aufgrund ihres Vorteils und ihrer Bewertung und ihrer dauerhaften Unumstößlichkeit quasi universell.
Genau. Man merkt ja auch, dass letztendlich da die, ich sag ich mal, Krux ja auch schon in der Definition liegt, ne? Moral ist ein System von Regeln, Werten und Normen, das uns hilft, zwischen richtig, falsch, gut oder böse zu unterscheiden und leitet unser Verhalten im Umgang mit anderen und legt fest, was in einer Gesellschaft als akzeptabel oder verwerflich gilt.
Ja, genau. So.
Und damit ist es ja immer daran geknüpft, es geht nie um den einzelnen Menschen, es geht immer um Menschen in Interaktion mit anderen Menschen oder dann in Gruppe. Die Gruppen können unterschiedlich groß gestrickt sein. Oder ne? Und genau, und auch je nach Gruppengröße werden halt andere Regeln enforced oder nicht, oder halt, ne, wird da drauf geachtet. Und deshalb ist eben, würde ich sagen, mein Fazit ist, es gibt Anhaltspunkte, ne, für diese universellen moralischen Tendenzen, weil sie das Zusammenleben und das Überleben in der Gruppe sichern. Und ich finde das dadurch sehr interessant, weil Moral, sage ich mal, jetzt sehr, sehr stabil war in der Geschichte und gleichzeitig es aber auch immer darauf hinausläuft, dass eine Gruppe sich erhält, ne? Und dass Moral dann ja spannend wird, wenn es darum geht, okay, was ist denn, wenn ich jetzt einer Gruppe gegenüberstehe und wir kämpfen um dieselben Ressourcen? Setzt sich, ne, es ist dann wie im Kolonialismus, setzt sich dann die Moral des Stärkeren durch gegenüber dem Schwächeren, weil es letztendlich nur um das Überleben der Gruppe geht? Oder sind wir jetzt heute in einem Zustand gesellschaftlich, dann kommt die Vernunft ins Spiel, die haben wir jetzt ein bisschen ausgeklammert, wo man sagen kann, wir müssen, dadurch, dass wir sagen, jedes Menschenleben ist gleich viel wert, egal ob aus unserer Gruppe oder einer anderen, finden wir Wege, gemeinsam diese Situation zu bewältigen. Und ich finde, dass wir das ja heute sehr, sehr schön sehen in unserem ganzen, nicht nur in Deutschland, weltweit, in diesen Migrationsdebatten, weil wir sehen und auch langfristig eine Wasserknappheit, das haben wir auch besprochen, und fruchtbares Land, gerade durch den Klimawandel, was sind denn irgendwie noch Regionen auf der Erde, in denen man dann gut leben kann, das wird sich durchaus zuspitzen und am Ende ist wahrscheinlich wieder, setzt sich dann die Moral des Stärkeren durch und wir werden da sehr, sehr viel auszuhandeln haben in der Zukunft und man merkt ja jetzt schon alleine, wie sich das so zwischen, ich sage mal, normal denkenden Menschen und den AfD-Anhängern. Ich will es einfach mal so sagen. Den anderen Arschlöchern. Da geht es ja am Ende wirklich genau darum, ne? Migration. Also, was sage ich denn dazu, dass Menschen hierher kommen wollen, weil sie ihr Überleben sichern wollen und weil sie die bestmöglichen Chancen haben wollen? Und wie sitze ich hier auf meiner privilegierten Position und sage, dein Recht darauf gilt weniger, weil du leider das Pech hattest, in einer anderen Welt oder Nation geboren zu sein. Und genau an diesen Punkten sieht man ja, dass das moralische Empfinden dann da sehr weit auseinandergeht, weil es immer darauf guckt, wen schütze ich denn eigentlich, ne, und wessen Vorteil überleben sichere ich hier zuerst.
Ja, es ist, ich glaube, ich habe es beim letzten Mal, als ich in der letzten Folge die Frage gestellt habe, dieses Zitat, ich weiß nicht, von wem es ist, schon gesagt hat, erst kommt das Fressen, dann die Moral. Und genau. Deswegen ist es ja der Punkt, dass gerade Menschen, die in diesem privilegierten Teil oder Teil dieser privilegierten Gruppe sind, nur die können halt diese Moral verteidigen oder diese Moralvorstellung. Das heißt, deswegen ist es halt auch unsere Aufgabe als Teil dieser privilegierten Gesellschaft zu sagen, wir verteidigen diese Moral oder diese Werte, indem wir halt dieser privilegierten Gruppe, Untergruppe, existierende Untergruppe von Arschlöchern entgegentreten.
Ja. Ja, genau. Und auch da sieht man ja oft, ne, dass, genau, auch da sieht man nicht oft umsonst, dass, also, ne, wenn man jetzt WählerInnenschaft der solcher Parteien anschaut, dass sie ja durchaus auch dann in einer privilegierten Gesellschaft oft nicht dann zu den sehr Privilegierten in der Gesellschaft gehören. Es sei denn, und dann wird es ja richtig spannend, dass solche Parteien ja oft dann auch noch so liberale Tendenzen haben, damit sie dann ganz oben noch die Reichen ansprechen und durch ihre Angstpolitik ganz unten die Ärmeren. Und die solide Mitte denkt sich dann so, was ist hier los? Genau, aber das war das Wort zum Sonntag. Ich hoffe, du konntest da was mitnehmen und das war zufriedenstellend beantwortet. Ja.
Ich fand das sehr schön. Ich glaube, wir hätten hier wirklich noch Stunden drüber sprechen und diskutieren können. Ich finde das wirklich mega, 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 mega spannend. Einfach weil es so eine grundlegende Sache für Gesellschaft und gesellschaftliches Zusammenleben ist und das natürlich auch in meiner Funktion als Politiklehrkraft natürlich auch irgendwie so ein Ding ist. Also gesellschaftliches Aushandeln ist ja auch Politik. Also Politik ist ja genau auch das, Grundwerte und sowas. Und deswegen war die Frage, ob es, wie kann man daran gehen, kann man wirklich von universellen Sachen ausgehen oder nicht, für mich tatsächlich auch dahin geht, sehr interessant. Vielen Dank, Franziska.
Ja, gerne. Gut. Ich will ein Fun Fact.
Warte, ich schreibe mir nur kurz die Zeit auf. Gut. Der Fun Fact ist heute vielleicht sogar was zum Mitmachen. Kennst du den Effekt, der größtenteils universell ist? Kennst du den sogenannten Bubakiki-Effekt?
Nein, noch nie gehört.
Okay. ich könnte jetzt raten lassen, aber man kommt, glaube ich, einfach nicht drauf. Deswegen gibt es ein kleines gedankliches Experiment da draußen. Könnt ihr alle mitmachen. Jetzt überlegt euch, ihr habt vor euch auf dem Schreibtisch zwei Formen zu legen. Einen runden, also wie stellt euch vor, wie so Bauklötze, die man so früher durch so Löcher drücken musste, so als Kind, um die Form zu kennen. Stellt euch vor, eine Form ist so ein Kreis einfach. Ja. Und die andere Form ist ein Stern mit vielen Zacken.
Okay.
Eins ist Buba, eins ist Kiki. Überlegt euch, was ist was?
Ja.
Wir geben mal kurz den ich glaube, alle Leute haben eine schnelle Assoziation. Alle können sich das mehr jetzt überlegen. Okay, bevor du es sagst, Buba ist rund, Kiki ist eckig.
Ich habe andersrum gemacht jetzt.
Wirklich?
Ja.
Witzig, dann entsprichst du genau nicht diesem Buba-Kiki-Effekt. Weil tatsächlich ist es so, dass der Buba-Kiki-Effekt sagt, dass Menschen also Sounds, also sprich Tönen, bestimmten Formen zuordnen können. Ja?
Ah.
Und die meisten Leute ordnen dem Buba, das Runde,
Ja.
und dem Kiki das
Spitze
so
zu.
das Spitze zu, genau.
Ja,
Und
ja.
das passiert tatsächlich in verschiedenen, also übergreifend über verschiedene Kulturen und sorgt dafür oder lässt darauf schließen, dass Töne in unserem Kopf mit gewissen visuellen Vorstellungen verknüpft sind.
Ja.
Ja, also man geht davon aus, dass das Wort Buba ja so Buba, so soft klingt, irgendwie so ein bisschen smoother, so
Weicher,
ein bisschen weicher, genau.
protopathischer. Ich
Ja,
glaube,
genau. Man könnte
protopathisch
jetzt
ist das
natürlich auch
Wort
sagen,
dafür.
okay, bei Buba mit dem, da ist ein, also es wird Booba geschrieben, da sind viele Rundungen drin, deswegen könnte man auch denken, okay,
Ja.
aber das sind natürlich die lateinischen Buchstaben, die wir verwenden, und Kiki halt eher so ein bisschen harscher klingt, so
Ja.
ein bisschen spitzer und sowas. Und deswegen verbinden das die meisten Leute mit ja, diesem Stern, dieser Sternform.
Ja.
Und es ist wirklich so, dass es halt eigentlich so gut wie in allen Sprachen und Kulturen ausgeprägt wird. Also das ist sowohl, also Englisch, Spanisch, irgendwie afrikanischen Sprachen, Himba also selbst so in abgelegenen Gruppen der Himba wird es benutzt, und dass das auch bei kleinen Kindern schon so ist.
Ja.
Ja, also das heißt eigentlich, dass dieser Effekt nicht spezifisch zu einer Sprache, sondern wirklich eher auf eine universelle Verbindung in unserem Kopf hinweist.
Ja.
Es gibt eine kleine Anzahl von Sprachen oder auch von Menschen, die das nicht so sehen. Du gehörst offensichtlich dazu. Es gibt aber auch bei Sprachen Ausnahmen. Also zum Beispiel vor allem in Sprachen, die halt eher so Tonsprachen sind. Also so Mandarin und Kantonesisch zum Beispiel, da kommt es ja sehr auf die Betonung und all sowas an, dass sich
Ja.
dann Wortbedeutungen einfach umdeuten. Ich meine, da haben wir in Deutschland halt auch, also im Deutschen halt auch Sachen. Zum Beispiel das Wort, was ist das Gegenteil von umfahren? Zum Beispiel umfahren.
Fahren.
Ja, also ich
Ja,
kann
ja.
jemanden umfahren oder ich kann jemanden umfahren. Das ist einfach auch nur eine
Ja.
Betonung.
Ja.
Sodass es, wie gesagt, in bestimmten Tonsprachen eine schwächere Verbindung ausweisen kann, weil halt dort Tonhöhenänderungen die Bedeutung von Wörtern verändern kann. Oder zum Beispiel tatsächlich Laute wie Buba und Kiki vielleicht schon eine andere Bedeutung haben.
Ah ja.
Ja. Genau. Aber ansonsten ist es tatsächlich, ist der Buba-Kiki-Effekt eigentlich bei vielen Menschen oder eigentlich bei den meisten Sprachen so, dass es halt,
Ja.
also vielleicht gibt es es auch mit, also deswegen, vielleicht gibt es es auch mit anderen Wörtern in anderen Sprachen noch, weil sie halt bei Buba und Kiki selber eine Bedeutung an sich haben,
Ja.
aber bei uns haben sie halt nur einen Ton. Ist nur eine Tonfolge. Wir haben kein Wort, was das bedeutet.
Ja. Aber ich sagte mal, ich glaube, der einzige Grund, warum es bei mir jetzt andersrum war, weil vom Empfinden her würde ich das auch diesem Effekt nachempfinden. Aber ich habe mir gesagt, jetzt muss ich die Dinge zuordnen. Und die letzte Form, die du gesagt hast, war Stern. Und das erste Wort, das du gesagt hast, war Buba. Das konnte ich mir dann
Ah.
merken. Ich sage, ah ja, okay, ja, gut, die Form. Und da musste ich kurz überlegen, was hatten wir
Ja.
noch? Ah, wir hatten den Kreis und das Kiki. Na, dann wohl das.
Ja, vielleicht hätte ich das auch so machen müssen, dass ich sage, wenn du eine Form malen müsstest zu dem, ohne die Form vorzugeben, vielleicht wäre es dann tatsächlich
Ja,
einfacher gewesen. Das ist halt das eine
genau.
mehr rund und das andere auf jeden Fall irgendwie ein bisschen mehr eckig ist, ja.
Ja.
Ja, das ist der
Ja,
sogenannte
mega spannend.
Buba-Kiki-Effekt.
Geil, wieder richtig super. Oh, ich hoffe, wir kriegen vielleicht nochmal so ein Experiment hin, wenn wir nächste Folge Leute an Bord haben, unsere Zuhörenden. Ich hoffe, das klappt und
Ja, ich
das
hoffe auch,
wird
dass das
passieren.
klappt.
Ich schreibe das die Woche mal schön ins Instagram. Wir können
In
ja,
dieses
weiß ich, ob
verrückte
unsere.
Instagram. Ja, wir können ja nochmal darauf hinweisen, am 13. haben wir jetzt gesagt, wir nehmen auf. Am
Ja.
13.11.
Ja.
Und wir probieren, dass ihr, wenn ihr wollt, dabei sein könnt.
Ja.
Ja, also.
Genau. Vielleicht schreiben wir einzelne Fanhörende
Nochmal
nochmal
an.
extra an.
Ja,
Genau.
traut euch. Wenn ihr
Ja.
einfach dabei seid, ihr könnt auch nur, also wir probieren sowohl, dass ihr irgendwie mit dabei sein könnt,
Ja.
schriftlich, also sprechend oder schreibend im Chat oder so, aber vielleicht machen wir es auch einfach so, dass wir sagen können, wir probieren es einfach mal, dass die 100 auch einfach eine Live-Folge ist, dass Leute halt einfach wirklich einfach zuhören können. Wir haben da Ideen, wir wissen noch nicht ganz genau, wie es funktioniert, aber ja.
Wird schon. Und wenn ich dann wieder engagierter Dilettantismus hatte, wenn nicht
Engagierter
geklappt.
Dilettantismus funktioniert immer.
Genau, also besorgt euch schon mal Mikro. Und zwar, wir wollen aber eine kurze Frage fürs gute fürs gute Gefühl wollen wir noch beantwortet haben. Und ich darf, Benson, somit durfte ich dir die erste und die letzte Frage stellen. Ist es super?
Das stimmt. Das stimmt.
Und diese Frage kommt aus den Tiefen meines Fragenspeichers. Und wir werden ja noch revealen, was da alles so drin steht in der nächsten Folge. Aber eine Frage daraus, die wirklich, also ich habe hier bestimmt noch, ich sag mal, 40 Fragen.
40?
Die halt aber alle nicht.
Ich hatte vielleicht noch 5 oder so.
Die halt aber alle nicht so geil sind.
Mhm.
Weil sie einfach nicht so richtig passen. Und zwar eigentlich die beste Frage in dem ganzen Ding. Aber es war immer klar, es gibt keine ganze Folge. Also ich möchte wissen, dass du uns in der Live-Folge erklärst. Benson, ist es ein Verkaufstrick und ein Scheiß? Oder hilft der BH wirklich gegen Hängebusen? Ja oder nein? Oder ist es wieder irgendeine Scheiße, die man uns halt... Also hilft bestimmt gegen Rückenschmerzen, glaube ich sofort, bei ab einer bestimmten Größe.
Mhm.
Aber hilft der dagegen, dass die hängen, oder macht es eigentlich noch schlimmer? Ich will das wirklich jetzt wissen, ein für alle Mal. Möchte ich, dass du in der 100. Folge über Brüste redest.
Freedom Boobies.
Freedom Boobies. Freedom Titties.
Okay. Ja. Weiß nicht, ob ich mir die Frage aufschreiben muss oder ob ich sie behalte, aber ich...
Schreib mal auf.
Schreib mal auf.
Das musst du dir die Folge hier nochmal anhören.
Ja.
Ja.
BH. Sinnvoll. Fragezeichen.
Genau. Und wenn ja, wofür?
Und wenn ja, wofür? Okay. ich sollte dir auch noch eine kleine Frage stellen.
Oh.
Hast du ja gesagt, wir sollen uns gegenseitig eine kleine Frage stellen.
Ja, ja, ja.
Ich hatte noch eine, die auch auf gar keinen Fall eine ganze Folge trägt. Und es ist eher was wir gemeinsam haben.
Oh.
Und was haben wir gemeinsam, wenn du uns so ansiehst?
Die roten Haare.
Richtig. Und ich habe letztens wieder gemerkt, dass ich alt werde und habe in meinem Bart weiße Haare entdeckt. Und jetzt ist die Frage, warum bekommen Ginger weiße und keine grauen Haare?
Ah, hatten wir noch nicht in unserer, die Erklärung dazu hatten wir nicht in unserer Special-Folge nehmen.
Ich glaube nicht. Nein, nicht. Oder ich erinnere mich nicht dran.
Nee, ich glaube, wir hatten nur den Fact, dass es so ist.
Ja.
Gut.
Okay. Dann.
Toll.
Vorgeschrittener Zeit. Wenn ihr uns begleiten wollt in der Folge 100, dann, oder uns sagen wollt, uns irgendwie erreichen wollt, wegen irgendwas, weil ihr dabei sein wollt oder weil ihr uns Rückmeldung oder Feedback geben wollt, dann könnt ihr das im Kommentar machen auf der Internetseite www.diebunddoof.de. Ihr könnt Franzi oder mir schreiben an Franzi oder benson@diebunddoof.de. Franzi erreicht ihr dann auf Instagram auf dem Handle diebunddoof und mich auf dem auf Tix oder auf Mastodon, je nachdem, wo ihr seid, unter dem Handle @diebunddoof oder @diebunddoof@druidcafé.
Yes. Gut.
Dann sehen wir uns oder hören uns nächste Woche zur Folge 100. Oh, in zwei Wochen.
Und bringt die Vorschläge mit, was wir dann machen, weil wir wissen es immer noch nicht.
Genau. Alles klar. Bis denn.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.